Jetzt reden alle davon von Selbstorganisation. Also gerade jetzt in Verbindung mit Führung, das ist so das Zweite, was mich da nervt, ist, dass das missverstanden wird als es ist alles irgendwie autonom und völlig unabhängig und Führung bräuchte man in dem Kontext nicht mehr. Was ich so schade finde in diesen ganzen theoretisierten Überlegungen zum Thema, wie solche Strukturen sein können und warum jetzt Dezentralisierung oder nicht und so weiter, wird der Mensch gerne einfach komplett ausgeklammert. Und was dabei vergessen wird, und das erlebe ich tagtäglich, sind soziale Dynamiken, die auch mit reinspielen. Man kann natürlich sagen, wir streichen hier alle Titel und alle im Team sind gleich, deswegen sind aber nicht alle gleich. Und hier führt das zu großen Konflikten. Und eine wesentliche Aufgabe aus meiner Sicht von formeller Führung in Organisationen ist, diese Konflikte zu organisieren und das nicht dauerhaft den Teams zu überlassen.
Ja, hallihallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich natürlich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Selbstorganisation braucht Führung. Darüber spreche ich heute mit Daniel Dubbel. Daniel beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Lean, Scrum und Kanban, wobei er seinen Schwerpunkt allerdings auf Organisationsentwicklung, Change sowie Führung im agilen Kontext legt. Und seit etwa 5 Jahren arbeitet Daniel als Führungskraft bei der DB Systel GmbH, der, wie Sie selbst über sich sagen, Digitalisierungswegbereiterin, schönes Wort, der Deutschen Bahn. Er führt eine Einheit für die Entwicklung von Mobile Apps und Frontend Solutions mit rund 100 Mitarbeitenden. Und in dieser Rolle gestaltet er auch ganz gerne das Unternehmen mit. Nebenbei arbeitet Daniel als Mentor, Trainer, Coach und Berater und du kannst ihn auf so manch einer Konferenz, meist im agilen Kontext, als Speaker treffen. So begegneten wir beide uns auch auf der Arbeit-Konferenz in Hannover, dann auch mal live und in Farbe, wo wir nur leider parallel zueinander unsere Vorträge hielten, sodass ich ihn jetzt hier nochmal für meinen persönlichen Privatvortrag in den Podcast eingeladen habe. Herzlich willkommen, lieber Daniel, wie schön.
Hallo, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung und ja, für die schöne Einführung. Danke sehr.
Ich hoffe, es passt soweit. Habe ich irgendwas falsch dargestellt oder?
Nee, alles super. Du könntest noch sagen, dass ich deinen Podcast vorher schon gehört habe und mich sehr gefreut habe, dass es dazu kommt jetzt. Also.
Ja, sehr gut. Ja, du weißt, ich starte gerne so, ne? Stell dich doch noch ein bisschen tiefergehend vor. Verrate uns doch gerne so 3 Ereignisse aus deinem Leben, die du so im heutigen Rückblick als prägend empfindest.
Ja, das ist eine gewisse Herausforderung für mich,
Wie für
mich
wen
da,
nicht?
ja, wahrscheinlich, genau. Ich meine, ich bin jetzt nicht erst 20, sondern schon ein paar Jahre hinter mir. Ich glaube, also sicherlich, was in meiner Privathistorie prägend ist, waren definitiv meine Eltern, die mich antiautoritär erzogen haben und was sicherlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass ich, sagen wir mal, nicht so führungshörig
Was heißt denn anti-autoritär erzogen? Sag mal ein
Naja,
Beispiel.
also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ich konnte rumlaufen, wie ich will, ich konnte machen mehr oder weniger, was ich will. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus anderen älteren Familien zumindest kennt, so diese klare Vorstellung, dass meine Eltern denken oder sagen, der Sohn, der Bub macht das oder er geht in die Richtung, sondern ich habe da viel Rückendeckung bekommen für alle Spinnereien, die ich mir so überlegt habe, sozusagen. Und ja, das ist, glaube ich, das ist insofern, also es wäre vielleicht dann doch eine Story. Ich weiß noch, dass als ich ausgezogen bin, vor allem meine Mutter, die sehr emotional ist, mein Vater ist eher ein bisschen analytischer, sehr traurig war. Und ich weiß noch, ich glaube, es war meine erster Abend, und da habe ich meine Eltern eingeladen und meine Mutter kam vorbei mit einer Riesentüte voll mit Essen, damit ich, ja, was ich so gedacht habe, dass ich, egal was ich mache, ich wusste immer und ich weiß auch heute noch, dass ich ganz viel Unterstützung und Rückhalt habe durch meine Eltern. Und das ist, glaube ich, ja, das war schon so ein Moment, an dem man das ganz gut festmachen konnte. Sicherlich prägend auch, ich meine, ich habe 3 Kinder, die Geburten und die ganze Zeit mit meinen Kids, das ist dann eher auf der privaten Ebene, ne? Also zu lernen, was es bedeutet, wirklich verantwortlich zu sein für Menschen und sie zu begleiten bei so einem Weg hin, raus aus der Abhängigkeit, hin in die Selbstständigkeit. Mein Ältester ist jetzt 19, also das war sicherlich, sagen wir mal, von der Aufgabe her prägend. Das war jetzt nicht so ein ganz prägender Moment, sondern eher eine Strecke. Wenn ich mir aber anschaue, was so im Arbeitskontext war, dann kann ich sagen, ich glaube, sehr spannend war, ich habe, als ich jugendlich war oder junger Erwachsener, habe ich mich sehr viel mit Musik beschäftigt und hatte die tolle Idee, so eine DJ-Vermittlungsagentur zu machen. Und in dem Zusammenhang weiß ich nur noch, bin ich abends von der Disco heimgefahren. Mein Auto hatte lauter Aufkleber von verschiedenen Bands. Und dann hielt an der Ampel hinter mir jemand, sprang aus dem Auto, rannte vor zu mir und sagte, hier, bin hier DJ und komm mal hier zu dieser Party. Und so haben wir uns kennengelernt und dann unter dem Namen Dosenmusik damals was aufgebaut, wo ich das erste Mal so Führung eigentlich selber erleben und erfahren konnte, und zwar geteilte Führung, weil wir zu zweit dann Konzerte veranstaltet haben, Disco, Silvesterpartys, also alles so mit, ja, dann teilweise 500, 600 Besuchern, und dann auch so ein Team hatten, die sich um die Konzerte mitgekümmert haben, ums Marketing mitgekümmert haben. Und alle mit einem intrinsischen Antrieb, weil wirklich viel Geld verdienen konnte man damit nicht. Das war eigentlich
einfach cool.
Hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
Wie alt warst du da?
Das war, ja, so kurz nach dem Abi, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, so 20 oder so in dem Dreh.
Ja.
Genau. Und dann, das ging so 6 Jahre. Witzigerweise ist der Kerl, der da im Auto zu mir gesprungen ist, ist heute Kollege und Mitarbeiter von mir.
Nein.
Doch, doch. Genau.
Aber nicht zufällig, sondern ihr seid weiter den Weg gemeinsam gegangen, oder?
Ja, nicht den ganzen Weg, sondern wir haben uns dann auch irgendwann aus den Augen verloren, ist dann beruflich in andere Städte gegangen und so. Und irgendwie hatten wir aber dann weiter lose Kontakt. Und irgendwann ergab sich das dann, dass er in einem Kontext oder in einem Arbeitsbereich unterwegs war, also in dem Fall dann sich umorientiert hat Richtung Scrum Master, aber auch einen Führungsbackground hatte, und genau, den habe ich dann in Hamburg getroffen damals, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das doch irgendwie probieren, und dann hatten wir Stellen frei, und jetzt ist er seit 4 Jahren wieder bei uns.
Ja, witzig.
Ja. Das war so eine erste, wo ich gedacht habe, okay, wie viel man bewegen kann, wenn Menschen Bock haben, was nach vorne zu bringen.
Ja.
Das war, genau.
Ja, sehr, sehr schön. Und ja, deine Keynotes, die sind in letzter Zeit ganz stark so in die Richtung Führung und Selbstorganisation zusammenzudenken, zusammenzubringen, Führung beziehungsweise Selbstorganisation braucht Führung, so heißt auch einer deiner Titel. Da lass uns da mal reinspringen. Wird ja viel drüber geredet in letzter Zeit, viel drüber diskutiert. Viele Stimmen werden ja auch laut. Naja, also so dolle ist das ja doch alles nicht, oder es ist sehr voraussetzungsvoll, oder es gelingt nur dann. Was geht dir eigentlich da gerade rund um das ganze Thema Selbstorganisation am meisten auf den Wecker?
Ich glaube, was mir am meisten auf den Wecker geht, ist, dass das missverstanden wird und gleichzeitig als Allheilmittel gesehen wird. So wie es vielleicht vorher eine Zeit lang, zumindest in dem Feld, in dem ich unterwegs bin, das Thema Agilität war oder New Work oder wie es alles heißt. Jetzt reden alle davon von Selbstorganisation und in Verbindung, also gerade jetzt in Verbindung mit Führung, das ist so das Zweite, was mich da nervt, ist, dass das missverstanden wird als es ist alles irgendwie autonom und völlig unabhängig und Führung bräuchte man in dem Kontext nicht mehr. Und
Ja.
ja, das erlebe ich
Okay.
anders.
Ja. Und welche Stilblüten treibt das dann? Also, wenn du jetzt sagst, wenn man da so drauf schaut, also Selbstorganisation ist ein Allheilmittel und vielleicht sogar in Kombination noch bedeutet autonomes Arbeiten, autonomes Fahren und da sitzt niemand mehr am Steuer.
Autonome auf der, ja, was ich sagen.
Was?
Ja.
Was ist dann, also was ist dann dadurch schlecht möglich oder welchen Schaden kann man damit dann auch anrichten, da so drauf zu schauen? Hast du da irgendwie eine konkrete Situation vor Augen oder Gespräche, die du führst und dann denkst du, oh Gott, ja, so kann das ja auch nur schief gehen, oder?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Ja, also das, was ich wahrnehme, ist, dass, also das hat so zwei Pole eigentlich. Das eine ist, entweder gibt es, also sagen wir mal, fortschrittliche Unternehmen oder Unternehmen, die sich als fortschrittlich verstehen und die sagen, ihr seid ja jetzt selbst organisiert, macht halt mal. Das heißt, da werden Teams alleingelassen. Und irgendwann und unter der Erwartung, jetzt wird alles gut und die machen das schon. Ne? Also es ist durchaus ein sehr positives Bild, das man hat, ne? Wenn man so die Vorstellung hat, die Menschen kriegen das alles super einfach so hin. Das sind tolle Leute mit tollen Fähigkeiten. Und das, was ich dort erlebe in so einer Welt, ist, dass Teams anfangen, sich mehr und mehr mit sich selbst zu beschäftigen, um die Zusammenarbeit irgendwie organisiert zu bekommen. Das sind dann viele
Ja, spannend.
Konsens-Thematiken, also dass dann plötzlich alle sagen, wir sind jetzt ein Team und wir sind alle gleich. Und es gibt keinen, hier wie bei Orwell, keine Gleicheren unter den Gleichen. Und deswegen müssen wir auch alles immer mit allen ausdiskutieren. Und die Folge ist, dass man irgendwie so stark wegrückt von dem Zweck des Teams und man sich nur noch um sich selbst dreht. Das ist so das eine, was ich erlebe, also in Richtung allein lassen. Das andere ist umgekehrt Teams, die diese vermeintliche, also Selbstorganisation ist ja auch nochmal, muss man vielleicht sagen, ne, weißt du besser als ich, Selbstorganisation findet letztendlich ja eigentlich immer statt. Die Frage ist, ob der Begriff überhaupt richtig ist. Aber es ist der jetzt gerade gängig ist. Und zumindest erlebe ich
Ja, der
das.
gängig ist und sagen wir so, der ist so das Label dafür, dass man sagt, da ist ein Team ohne jetzt mal eine klassische hierarchische Eingebundenheit. Da ist ein Team, das hat jetzt keine Führungskraft, die da jetzt ständig sagt, mach dies und lasse jenes. Oder würdest du es noch anders beschreiben, wofür das jetzt so das Label ist? Wir
Nee,
können es ja mal kurz fassen, ja.
das beschreibt es total gut. Letztendlich nennst du da ja auch schon Punkte, die eine Herausforderung dann mit sich bringen. Vielleicht nochmal das umgekehrte Bild. Ne? Also das eine ist, eingebunden in einem Konzern sagen irgendwelche dann doch meistens auch Führungskräfte, hier, ihr seid jetzt eigenverantwortlich, ihr seid selbstorganisiert, macht. Und umgekehrt gibt es aber auch Teams, die diesen Anspruch selber haben und die sich dann komplett abkoppeln. Also die für sich sagen, hier, uns redet hier keiner mehr rein. Ich mache es jetzt mal sehr platt. Ne? Uns redet hier keiner mehr rein, wir entscheiden alles selbst. Und der Grundgedanke ja auch von so einem Scrum-Team geht ja schon auch in diese Richtung, zu sagen, wie so ein kleines Startup. Ne? Wir sind ein kleines Unternehmen und verantworten Leistungserbringung komplett autark. Diesen Zustand habe ich allerdings so gut wie nie erlebt. Gut, ich war jetzt nie in so kleinen Startups, aber ich habe in der Regel in Unternehmen gearbeitet mit, sagen wir mal, von 50 bis jetzt 7000 Leuten. Und da gibt es diese völlige Entkopplung nicht mehr. Und das ist, glaube ich, einer der großen, großen Missverständnisse, die Annahme, nur weil wir jetzt unsere Arbeit selbst organisieren oder sagen wir mal, uns selbst steuern, bedeutet das nicht, dass es nicht auch Fremdsteuerung gibt. Und ich denke dann immer, ne, also die Diskussion mit Teams oder mit Teammitgliedern, wenn ich dann auch sagen muss, naja, du fährst auch eigenständig Auto, aber an bestimmte Regeln hältst du dich dann ja doch. Was ich tatsächlich, kann ich sagen, in einer Situation, die ich jetzt auch bei der DB Sistel erlebt habe mit einem Team bei uns, das fand ich total faszinierend und ehrlicherweise würde mich da auch mal interessieren, wie du das siehst oder ob du da eine Antwort drauf hast. Wir sind in der DB Sistel in so einer Struktur, es gibt Teams, mehrere Teams zusammen bilden dann eine Einheit und mehrere Einheiten bilden ein Cluster und mehrere Cluster sind dann sozusagen die DB Sistel, sehr vereinfacht. Mhm. Das heißt, wir haben auch hier schon eine gewisse hierarchische Stufen letztendlich drin, auch wenn wir uns schwer tun, damit das so zu formulieren. Weil wir sagen, eigentlich sagen wir sind eine Netzwerkorganisation aus 750 Teams. Mhm. Die Situation, die ich erlebt habe mit einem Team, das in unserer Einheit war, dass wir in der Einheit versucht haben, gemeinsame Grundlagen der Zusammenarbeit zu gestalten. Auch unter Einbeziehung der Menschen, die es betrifft, also Einbeziehung der Teams. Wir haben das nicht in Anführungsstrichen top-down definiert. Und da gab es ein Team, die haben sich halt verweigert. Die haben gesagt, wir sehen das für uns so nicht, wir wollen so nicht arbeiten. Wir haben explizit gesagt, also wenn die DB Sistel uns was vorgibt, dann machen wir das. Aber wenn du uns das in sozusagen der nächsten Ebene, wenn du uns das oder wenn wir hier in der Einheit das gestalten, da fühlen wir uns nicht verpflichtet, uns daran zu halten.
Mhm. Ja, spannend, ne? Wer ist denn dann für diejenigen, die DB Sistel? Also, weil ich meine, das ist jetzt ein Name einer Organisation. Aber wenn die sagen, wenn die DB Sistel uns das sagt, also wer müsste es denn dann sagen, damit sie es annehmen?
Ja, das ja, wer ist das in so einer Organisation? Hängt ja davon ab. Also ein Beispiel wäre, wenn jetzt eine Gilde, die Security-Gilde in der DB Sistel irgendwelche neuen Security-Guidelines definiert, vorgibt und sagt, daran müssen sich alle Teams halten. Mhm. Also so eine Governance-Funktion oder so. Mhm. Der HR-Bereich sagt, dass bestimmte Schulungen jährlich gemacht werden müssen. Das haben die sehr gewissenhaft alles gemacht. Das war überhaupt kein Thema. Wenn wir aber in der Einheit gesagt haben, wir wollen zukünftig Technologie A nicht mehr unterstützen, sondern dass wir alle nur noch in Technologie B arbeiten, dann hieß es, nö, ich glaube, ich keine Lust drauf. Ich arbeite lieber in Technologie A.
Und wo ist dann da der Unterschied?
Ja, das ist die gute Frage. Und ich glaube, dass die einzige Antwort, die ich dann irgendwann gefunden habe, ist, dass das ganz viel mit unserem Transformationsprozess zusammenhing und damit, dass wir eben so viel Wert darauf gelegt haben, in der Transformation zu betonen, dass wir sozusagen als das Team, als die Zelle und das wichtigste Gebilde in der DB Sistel sehen. Also dass wir sagen, dass diese Klammer der Einheit, die wir haben, erstmal zumindest am Anfang in der Transformation, noch nicht mal wirklich beschrieben war. Und ich glaube, dass die Menschen, die, sagen wir mal, einen hohen Anspruch daran haben, sich selbst zu organisieren, für die das toll war. Ne? Also das Gefühl zu haben, wir sind jetzt ein Team von mittlerweile 750 und wir entscheiden hier komplett für uns selbst. Und wenn sozusagen die Regierung, also in dem Fall die DB Sistel als Rahmen oder die DB als Rahmen, irgendwas vorgibt, dann sind das halt Gesetze, an die wir uns zu halten haben. Aber alles andere machen wir selbst.
Ja, naja, es hört sich so ein bisschen an nach so einer Schatten, so einem Schattendasein, ne, dieses Konstrukts, es gibt auch Einheiten.
Ja.
Ne, also es wird scheinbar auch geleugnet noch, dass es die gibt und dass die auch eine Funktion haben und dass die Sinn machen. Das wäre jetzt meine Hypothese. Ne, also dass es eigentlich einen Konflikt über die Struktur gibt und was ist sozusagen formal, was ist informell. Und was wird aber eben einfach auch gelebt und akzeptiert? Und das ist was Kulturelles. Mhm. Und so würde ich mir das mal anschauen. Ne? Also das wäre jetzt meine Schnellschusshypothese, dass es da den Konflikt darüber gibt, wie ihr überhaupt organisiert seid. Und die einen sagen so und die anderen sagen so. Und genau, und da gibt es dann eben auch Akzeptanzprobleme.
Ja.
So. Also es gibt quasi keine gemeinsame, kongruente Selbstbeschreibung.
Das klingt gut.
Ne? Ja. Und das ist natürlich, ja, also ich sag mal so, damit ist natürlich viel, man muss ja immer so gucken, was ist dann damit möglich, wenn es so ist?
Ja.
Und was macht es aber einfach auch schwierig oder unmöglich, wenn es so ist?
Ja.
Und deswegen muss man natürlich jetzt erstmal gucken, ist das überhaupt ein Problem, dass es diese gemeinsame, kongruente Selbstbeschreibung nicht gibt? Oder ist das auch eine Lösung für irgendwas? Und ja, wenn ja, für was?
Ja, also ich meine, die Grundidee in so einer Netzwerkorganisation mit diesen vielen Teams ist ja, oder zumindest war das mein Verständnis, dass man möglichst schnell und flexibel dezentral auf Anforderungen des Markts reagieren kann.
Mhm. Ja.
Und da gehe ich nicht erstmal, sondern generell grundsätzlich 100% mit, dass das sinnvoll ist. Was ich spannend finde, ist, dass wir zumindest meiner Wahrnehmung nach, das ist jetzt sehr individuell und ich habe ja nicht Einblick jetzt in die gesamte DB Systel, dass das, was wir geschafft haben, ist, uns im Konzern als Digitalisierungswegbereiterin besser zu positionieren und sehr fortschrittlich zu sein in dem, wie wir arbeiten und was wir anbieten. Aber eine Geschwindigkeitserhöhung haben wir meiner Erfahrung nach bisher nicht geschafft.
Nö, das wäre jetzt für mich aber auch keine Überraschung, weil so eine Struktur ist ja erstmal das Gegenteil von schnell. Also, weil wenn du auf das einzelne Team guckst, okay, ist das vielleicht schnell, aber du musst es ja irgendwie auch wieder zusammenbinden. Und das führt jetzt zum Kern meiner zweiten Hypothese, die ich dazu habe, nämlich, ich glaube, die Antwort auf die Frage ist nicht allen ganz klar, wieso macht es Sinn, hier zusammenzuarbeiten? Also, wieso macht es überhaupt Sinn, 750 Teams zusammenzubinden?
Ja. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, auch ein spannender Punkt, der sich, glaube ich, in der Sichtweise im Zuge dieser Transformation, die ja in Summe, weiß ich nicht, 8 Jahre oder je nachdem, wie man es betrachten will, 12 Jahre lief und läuft, die sich verändert hat. Der Grundgedanke, eben abgeleitet auch von, denke ich, von Scrum, war, dass wir so möglichst kleine Einheiten haben, die schnell und wendig sind, möglichst kleine Teams, die schnell und wendig sind. Und das hat sich im Laufe der Transformation rausgestellt, dass das zum einen ein absoluter organisatorischer Overhead oder ja, zumindest Aufwand ist. Mhm. Allein so Geschichten wie, es bräuchte dann 750 Kostenstellen.
Mhm.
Das ist vom Controlling her, was dann so ein Konzern hat, einfach schwer abbildbar.
Mhm.
Insofern, das war so das eine, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist die Feststellung, dass in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, wir arbeiten ja alle ausschließlich im Kontext der DB, dass in dem Zusammenhang es wenig Themen gibt, in denen tatsächlich ein einzelnes crossfunktionales Team mit 7 ± 2 Menschen eine abgeschlossene Leistung vollbringen oder erbringen kann. Das heißt, es wird sowieso eine Kopplung zwischen Teams notwendig.
Ja.
Und das war dann so die Idee, das in Einheiten zu koppeln. Ne? Also dass man sagt, also jetzt bei uns zum Beispiel, wir machen alle die ähnliche Themen und Technologie, aber es gibt andere, keine Ahnung, es gibt bei uns eine Einheit, die kümmert sich um das Intranet.
Ja.
Und dann hat man 7 Teams oder ich weiß nicht wie viele genau, die sich halt um unser DB-weites Intranet kümmern.
Genau. Ne? Und die Antwort auf die Frage hast du gerade gegeben, nämlich es ist eben selten, dass ein Team eine abgeschlossene Leistung erbringen kann. Und das bedeutet, Man braucht natürlich nochmal den Fokus, wieso macht es Sinn, zusammenzuarbeiten? Also wer arbeitet mit wem eigentlich genau an was zusammen? Und wer mit wem eben auch nicht? So, und wann nutzt man sozusagen gemeinsame Strukturen und wann nutzt man sie eben auch nicht? Und das eben konsequent von der vom Ergebnis her gedacht, also vom Ergebnis für euren Kunden gedacht, wäre dann ja eben ja zu sagen, Leute, wir haben einfach gelernt, ne, wir binden uns zusammen, wir koppeln uns zu Einheiten, die dann gemeinsam eine Leistung erbringen. Mhm. Und das ist eben auch immer die Frage, was können wir nur gemeinsam oder was können wir besser gemeinsam als einzelnes Team? Ne, und wenn man das miteinander beantwortet, dann könnte ich mir vorstellen, steckt da auch noch mal Kraft drin, dass das nicht weiter geleugnet wird, dass es diese Einheiten überhaupt gibt oder dass die eben auch eine Berechtigung haben, keine Ahnung, Richtlinien vorzugeben oder eben koordinierende Tätigkeiten zu vollziehen, ja.
Ich finde das für mich tatsächlich, also vielen Dank dafür, eine sehr spannende Frage, genau das nochmal genauer zu betrachten, für was, also mit den Teams gemeinsam jetzt in unserer Einheit, für was ist es hilfreich, zusammenzuarbeiten? Meine Wahrnehmung ist, dass ich arbeite ja vor allem mit den Führungskräften der Teams zusammen oder mit dem Agility Master, dem Product Owner der Teams. Ich glaube, in dieser Runde ist das relativ klar, also so ein übergreifendes Recruiting beispielsweise oder was auch immer wir da an Synergien heben. Aber auf Teamebene ist das, glaube ich, nicht so klar. Mhm. Also sind wir gerade am Experimentieren mit so ein paar neuen Ideen, aber das, was ich auch wichtig finde, das hast du ich glaube auch gesagt, also die Frage ist, wo und wie koppelt man sich? Und meine Wahrnehmung ist, dass darüber viel zu wenig gesprochen und viel zu wenig Vereinbarungen getroffen werden. Mhm. Zwar nicht im Sinne von, ich habe jetzt eine vertragliche Regelung, dass wir Leistung A für Zeit B oder Geld C liefern, sondern was ich meine, ist die Frage, wie findet die Kopplung von Partner und Dienstleister oder von Team A und Team B statt. Wie organisiert man da die Arbeit? Da wird zu wenig drüber nachgedacht. Man überlegt sich, wie kann ich lokal in meinem Team optimieren und ein gutes Ergebnis in diesem Team bereitstellen? Aber diese Kopplung wird wenig behandelt.
Mhm. Naja, und ich glaube, es steht noch eine andere Logik daneben, ne? Also so erlebe ich es zumindest in anderen Kontexten, die ähnlich organisiert sind. Wenn du jetzt von der Wertschöpfung her denkst, dann kommst du wahrscheinlich relativ schnell auf die Fährte, auf der wir gerade ja hier auch sind. Ne? Zu sagen, guck mal, das macht doch total Sinn. Ne? So. Wenn du jetzt aber auf die Seite der Moral wechselst und der vielen Mythen unserer Arbeitswelt, du weißt, damit beschäftige ich mich gerade gerne, dann sind wir schnell bei so Werten und bei so arbeitet man heute aber nicht mehr. Oder so macht mir das aber keinen Spaß. Oder so ist das aber nicht attraktiv für mich, hier zu arbeiten.
Ja.
Ich möchte gerne mit meinen Kollegen aber hier in meiner Welt verbleiben. Und da habe ich manchmal den Eindruck, da geht eben der Blick auf die Wertschöpfung, die erbracht werden muss, manchmal leider auch verloren oder er ordnet sich unter diesem anderen, dieser Moral. Ist das was, wo du auch mitschwingen kannst oder sagst du, nee, also ganz so ist das dann aber doch nicht?
Doch, definitiv. Also ich meine, wie ich schon gesagt habe, auch im Zuge unserer Transformation jetzt bei der DB Sistel und ich habe das letztendlich in meinen vorherigen Rollen teilweise damals ja auch selber so forciert, ist das Thema, also was ich vorhin gesagt habe, eine Autonomie und wir brauchen keine Führung mehr, ne? Oder wir entscheiden jetzt alles selbst, erzeugt für viele gerade in so Wissens- oder Kreativberufen, glaube ich, einen ziemlichen Zug, ne? Also im Sinne von, da möchte ich hin, das finde ich toll. Und das wird dann auch verteidigt. Und, und ich glaube, dass es generell auch erstmal okay ist, weil das hilft, in den Dialog zu kommen und das gemeinsam zu bearbeiten, ne? Und um zu gucken, wo passt es denn und wo passt es im Zweifel nicht. Die Frage ist nur, das ist jetzt eben meine Wahrnehmung nach 4, 5 Jahren in dieser Einheit, gefühlt hört das nicht auf. Also man kann, also diese Wertediskussion, wenn man das so bezeichnen möchte, die gehen immer weiter. Also wir finden dort an manchen Stellen, also an anderen auch, aber an manchen Stellen finden wir kein Ende für diese Diskussion.
Ja, also das ist genau, es gibt ja eigentlich auch keinen Ausweg erstmal, weil das ist ja wie, es ist ja wirklich wie so eine Paradoxie, ne? Also es kommt einem erstmal so vor, als ginge nicht beides.
Ja.
So, und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du dieses Tetralemma kennst. Also ja. Es ist ein ganz schönes Denkschema, um einfach aus dieser Paradoxie mal ein Stück rauszukommen, ne? Also wenn du sagst, das eine ist eben jetzt hier autonomes Arbeiten und ne, selbstverantwortlich ohne Führungseingriff.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist aber, wir müssen hier ne, wertschöpfend tätig sein und wir wollen hier ein Ergebnis liefern, das auch wirklich unseren Kunden weiterbringt. Und da muss sich dann das andere eben auch mal unterordnen, ne? Das steht dann so auf der anderen Seite. Und dann mit den Leuten aber, sage ich mal, auf die anderen Dimensionen zu gehen und zu sagen, okay, und wie kriegen wir einen sowohl als auch hin und was bräuchte es dafür? Oder vielleicht gibt es auch ein Weder noch. Also vielleicht gibt es noch was, wo wir auch noch hinschauen sollten und oder stattdessen hinschauen sollten. Oder vielleicht kommen wir noch auf ganz andere Ideen. Ne? Also solche Denkschemata finde ich dann da oft ganz hilfreich und da auch mit Leuten mal so durchzugehen und die da so durchzumoderieren. Ja? Einfach um auch zu schauen, guck mal, weder das eine noch das andere ist irgendwie komplett richtig oder komplett falsch. Also ne, es gibt ja auch noch den Arbeitsmarkt, der hat ja auch seine Logik und seine Berechtigung. Klar, ja. Logisch. Ja.
Weißt du, was ich spannend dabei finde, ja. Was du gerade sagst? Ne? Das ist super wertvoll und ich würde mal behaupten, in der Art, wie wir jetzt in der Einheit und in den Teams arbeiten, könnte eine solche Diskussion jeder anstrengen, jeder starten.
Ja.
Könnte ins Gespräch gehen zu diesem Thema oder könnte sagen, hey, lass uns mal einen Termin machen und lass uns das mal betrachten und besprechen. Fakt aber ist, dass das nicht passiert. Also es passiert nicht und ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, weil, also es kommt nicht aus den Teams heraus, so würde ich das sagen. Ich mache da auch keinen Vorwurf draus, weil die Kolleginnen und Kollegen, die dort sind, sich erstmal beschäftigen mit, in dem Fall jetzt, Softwareentwicklung.
Ja.
Das thematisch gar nicht auf dem Schirm haben. Und,
klar.
Es auch nicht ihre Aufgabe ist, sondern das ist die Aufgabe von Personen, die sich, also bei uns wäre es dann wahrscheinlich am ehesten die Agility Master, die sich mit dem Thema Team- und Organisationsentwicklung dann auch beschäftigen, die das erkennen und dann thematisieren und damit, und jetzt sind wir beim Thema Führung, und damit in Führung gehen.
Genau, ja.
Und was ich so schade finde in diesem ganzen häufig sehr theoretisierten Überlegungen zum Thema, wie solche Strukturen sein können und warum jetzt Dezentralisierung oder nicht und so weiter, wird gerade aus manchen Teilen der Systemtheorie, der Systemtheoretiker, nicht alle, aber manche, der Mensch gerne einfach komplett ausgeklammert. Und was dabei vergessen wird, und das erlebe ich tagtäglich, sind soziale Dynamiken, die auch mit reinspielen und die auch betrachtet werden müssen. Und in sozialen Dynamiken, also man kann natürlich sagen, wir streichen hier alle Titel und alle im Team sind gleich, deswegen sind aber nicht alle gleich.
Nee, genau.
Und hier, also das ist so, auch aus, jetzt gar nicht so sehr bei uns in der DB Systel, sondern in Scrum-Teams vorher, die ich erlebt habe, führt das zu großen Konflikten. Und eine wesentliche Aufgabe aus meiner Sicht von formeller Führung in Organisationen ist, diese Konflikte zu organisieren und das nicht dauerhaft den Teams zu überlassen.
Genau. Ja, und das ist ja auch genau die Aufgabe von Führung, Konflikte dann wenn sie eben auch unproduktiv sind, dann auch zu beenden, ne? Und da auch Lösungen zu finden, die dann gegebenenfalls die Beteiligten an dem Konflikt gerade auch nicht gelöst bekommen alleine, ne? Und da ist ja dann auch die Frage, wie lange guckt man sich das dann noch an?
Ja. Und das Spannende ist, das finde ich ein sehr schön, deswegen ein schönes, schöner Punkt, das Spannende ist, dass auch die Teams, die von ihrem eigenen, ja, weiß nicht, Wertegerüst oder wie auch immer, aber die sehr, sehr autonom oder autark arbeiten möchten, häufig die sind, die, wenn es dann zu Konflikten kommt, überhaupt keine Lösungsstrategien dafür haben und sich sehr, sehr schnell an Führung wenden.
Mhm. Ja, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage. Also, was sind so Momente, wo aber so ein Team sich eben meldet und sagt, so, jetzt bräuchten wir aber mal Führung. Also gibt es da noch andere Situationen?
Also ich meine, das Feld der Konflikte ist ja sehr breit, ne? Also ich würde mal sagen, immer dann, wenn sie nicht mehr vorwärts kommen mit dem Arbeiten, wie sie es gewohnt sind. Mhm. Also was ich sagen will ist, das können ja unterschiedliche Sichtweisen im Team sein, wie man jetzt vorwärts geht. Es können Konflikte mit dem oder Diskussionspunkte mit dem Partner und Auftraggeber sein. Es kann Führungskonflikte geben und so weiter. Also immer dann, wenn sozusagen das, wofür sie eigentlich da sind, was sie eigentlich machen wollen, immer wenn das gestört wird.
Mhm.
Es gibt bei uns, also vielleicht mal ein positives Beispiel, durchaus auch ein Team, die jetzt über auch einen längeren Prozess für sich festgestellt haben, dass die Zusammenarbeit so in dem Team nicht gut funktioniert. Nicht mehr gut funktioniert, weil es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie man zusammenarbeiten will und was so leistungsmäßig erwartet wird innerhalb des Teams. Das kam nicht von außen. Mhm. Aber auch die haben sich dann an, in dem Fall jetzt, den Team Agility Master gewandt und geguckt, wie können wir das denn jetzt organisieren? Wie mhm. kommen wir da raus? Und,
ja. Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, das Problem mit der Selbstorganisation ist ja, dass sich Teams dann plötzlich fast nur noch mit sich selbst beschäftigen oder dass sie sich viel zu viel mit sich selbst beschäftigen, anstatt eben ihre Ergebnisse zu bringen. So. Was mich jetzt mal interessiert ist, wird das denn bemängelt von irgendwem oder wird das einfach so hingenommen? Also jetzt sag mal so in den Kontexten, die du so kennst. Weil ich kenne auch Kontexte, da wird das beobachtet und es wird aber nicht so richtig was dagegen unternommen. So, sondern dann wird eben gesagt, ja, so ist das jetzt eben und das sind jetzt gerade die Folgekosten und ja, das wussten wir ja, das müssen wir jetzt einfach mal noch 2 Jahre so durchziehen und jetzt kommt's, und dann werden wir ja alle reifer werden miteinander und das wird alles weggehen. Also das wird sich alles auflösen, weil die Persönlichkeiten der Leute sich ja dadurch auch weiterentwickeln. Die werden also zu reiferen, selbstreflektierteren Menschen dadurch und dann stellen sie ihre Egos hinten an und dann gibt's irgendwann wie so eine Erleuchtung, also Erlösung von diesem Bösen. Und dann sind wir nur noch produktiv. Also diese Geschichte habe ich jetzt schon öfter mal gehört. kennst du sowas auch? Oder wie ist das bei euch? Oder wie blickst du da drauf?
Prinzip Hoffnung, ne? Wird schon irgendwann. Ich finde das witzig, ne? Ich habe irgendwann mal so einen Blogbeitrag geschrieben. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Selbstorganisation braucht Führung oder irgendwie sowas. Das ist schon deutlich älter. Und da habe ich den Vergleich gezogen zum Kind, das Fahrradfahren lernt. Und das, was du gerade geschildert hast, hört sich für mich so an. Ich setze das Kind aufs Rad und lass los und sag so, jetzt fahr. Mhm. Und dann fährt das Kind in der Regel dann los und fällt halt innerhalb von kürzester Zeit hin. Verletzt sich und die Konsequenz, warum ich das sage, ist, wenn solche Dinge dann zu oft passieren, dann ist zwar die Folge, dass die Kolleginnen und Kollegen lernen und ich weiß nicht, ob reifer werden, aber halt zumindest sich weiterentwickeln, allerdings nicht in eine Richtung, wie wir es haben wollen, nämlich eher in die Richtung der Vermeidung, ne? Zu sagen, also, nee, also Selbstorganisation bei uns, das funktioniert ja nicht. Also da laufe ich dauernd gegen die Wand, fall dauernd hin. Ne, also das ist sozusagen, also die Annahme, dass einfach so die Teams dann plötzlich verstehen und selbst organisiert arbeiten, das ist so nicht. Und ich finde mittlerweile auch, ich habe das selber früher häufig gesagt, ne, ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich das Beispiel nehme, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser DJ-Konzerte und so, ne, da war die Zusammenkunft freiwillig. Das will man ja in solchen selbstorganisierten Strukturen gerne auch. Die war freiwillig und hochgradig, ja, ich sag mal, intrinsisch motiviert. Die Leute hatten einfach Bock, zusammen das nach vorne zu treiben. Da gab es auch Konflikte, aber ne, also dadurch, dass es wirklich frei war, ob ich mitmache oder nicht, und es ein verbindendes Element gab, in dem Fall halt dann die Musik, hat das irgendwie ganz gut funktioniert. Das lässt sich aber aus meiner Sicht, meiner Erfahrung nach, nicht so als Idealbild als 1:1 ins Unternehmen überführen. Weil da gibt
Nee,
es andere Rahmenbedingungen.
ja, total.
Und da ist zwar natürlich die Freiwilligkeit, jeder kann jederzeit theoretisch zumindest sagen, ich kündige, ich habe da keinen Bock mehr drauf und Leute machen das auch. Aber ganz so einfach ist es halt nicht, weil da hängt dann Geld dran, da hängt im Zweifel die Familie, die man mitfinanzieren muss, dran oder was auch immer. Also diese echte Freiheit gibt es in der Form nicht. Und ich glaube, man kann auch nicht davon ausgehen, dass diese echte totale Begeisterung einfach flächendeckend in einem Laden mit 7000 Mitarbeitenden existiert.
Nee, eben, es ist ja nicht das eigene Unternehmen, es ist nicht das eigene Start-up, es ist nicht das eigene Ding. Also man ist einfach persönlich dann doch nicht so stark damit verbunden, ja, wie ihr es sicherlich damals wart. Aber lass uns doch wirklich nochmal so dahin schwenken, welche Art von Führung braucht denn dann die Selbstorganisation? Und du machst es ja jeden Tag und ganz praktisch. Und du bist ja führender in so einem Kontext. Und was funktioniert denn gut und was funktioniert nicht gut? Und was ist zum Haare raufen und was ist aber auch zum Freuen? Nimm uns doch da bitte mal mit in deine ganze Erfahrungs- und Erlebniswelt.
Ja, also wie du so schön gesagt hast, vorhin in einem anderen Zusammenhang, es ist ein sowohl als auch. Also es gibt Dinge, die machen viel Spaß, Dinge machen gar keinen Spaß. Und es gibt ein Freiraum geben und es gibt ein direktives Einschreiten. Es gibt alles. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich auch ein Learning gewesen, jetzt so in den letzten 5, 6 Jahren, dass ein, was ja auch immer kolportiert wird, ne? Sagen wir mal, ein coachender Führungsstil, unterstützend, Servant Leader, wie das alles heißt, ne? Das ist total, eine aus meiner Sicht total wichtige Grundlage. Und vielleicht auch eine Veränderung zu klassischer Führungs, weiß ich nicht so genau. Aber es ist zumindest zum klassischen Bild von Führung, so der Micromanagende, wie er immer genannt wird, toxische Chef. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist, glaube ich, eine generelle Grundlage, die wichtig ist, mit so einem Menschenbild reinzugehen, zu sagen, die Menschen haben Bock, sie wollen, und wie kann ich unterstützen, dass sozusagen Teams das Beste aus sich rausholen. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt, Teams zu unterstützen, dass sie das Beste aus sich rausholen, geht halt nicht nur mit Fördern, sondern da kommt dann das Ganze, ja, sehr simpel, das Fordern streckenweise auch mit rein. Also wenn ich jetzt wieder so ein typisches Scrum-Projekt aus der Vergangenheit nehme, waren die erfolgreich, die einen Product Owner hatten, die sehr fordernd waren. Nicht die, die, wenn sozusagen irgendwelche Ergebnisse nicht erreicht wurden, sich hingestellt haben, so wie du es gerade geschildert hast, ne, gesagt haben, oh ja, ich habe Verständnis, das ist halt so, kann man nichts machen. Sondern die eher mit so einer Haltung reingehen, okay, ich habe Verständnis dafür, was können wir tun, dass es anders wird? Und das ist so ein Thema, und ich glaube, was ich jetzt ja auch ein bisschen schmerzhaft an manchen Stellen lernen musste und muss, ist, dass es durchaus auch bedeuten kann, in so einem Kontext, wenn man in so einem Kontext führt, unangenehme Entscheidungen zu treffen und dann sagen wir mal, in der Wahrnehmung sehr direktiv top-down Dinge zu entscheiden. Um Zeit zu sparen, um Konflikte schneller organisiert zu bekommen, um schlichtweg um vorwärts zu kommen. Ne? Und das ist der Teil, den, glaube ich, bei uns die meisten, zumindest jetzt bei uns in der Einheit, die meisten lernen dürfen oder müssen oder sollten, weil auch dort nochmal zur Historie, auf diese Rollen Agility Master und Product Owner konnten sich alle im Unternehmen bewerben. Und es gab dann ein Ausbildungsprogramm und es gab am Ende gibt es einen Test sozusagen, also einen mehr oder weniger praktischen Test, ob die Leute geeignet sind für diese Rollen und so weiter und so fort. Aber es basiert alles sehr stark auf Kooperation, auf wir machen alles im Team, gemeinsam, unterstützen, all das. Das, was weggestrichen wurde, ist die Notwendigkeit, Unentscheidbares zu entscheiden und damit sich eben sozusagen mal in der Regel mindestens 50% der Leute nicht unbedingt in Anführungsstrichen beliebt zu machen. Ich kann vielleicht ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel nennen. In dieser ganzen Corona-Zeit sind wir mit der Einheit, also auch das ganze Unternehmen ist innerhalb von kürzester Zeit ins Homeoffice. Und wir sind sehr konsequent im Homeoffice geblieben, während der Corona-Zeit und jetzt weiterhin. Mit ganz vielen Vorteilen auf individueller Ebene für alle Beteiligten, einschließlich mir, und ich finde das super. Und gleichzeitig stellt man fest, dass das für die Zusammenarbeit in Teams, in manchen Punkten zumindest, oder auch in manchen Teams, nicht so ideal ist. Also da organisiert sich dann jeder in seinem Privatleben selbst und das, was so ein Team ausmacht, was verbindet, das wird immer schwieriger. Dann kommt noch dazu, dass wir, weiß ich nicht, 20, 30 Leute während der Corona-Zeit eingestellt haben. Das heißt, die haben ihre Kollegen noch nie gesehen. Und dann haben wir, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr versucht, über Angebote, über motivierende Angebote, weiß ich nicht, also gar nicht jetzt mit Geld, aber irgendwie haben wir gesagt, hey, uns wäre doch cool, wenn wir uns mal wieder treffen. Und dann haben wir so einen gemeinsamen Tag definiert, der freiwillig war für alle, dass man halt hinkommen kann und so. Und das hat halt null funktioniert, gar nicht. Dann haben wir gesagt, und da mein Kollege und ich, wir haben ja geteilte Führung, ne? Also haben wir uns hingestellt und gesagt, wir wollen jetzt sicherstellen, dass wir uns alle mal gesehen haben und dass wir mal einen Tag zusammen verbracht haben. Das war letztes Jahr im Februar und dann haben wir eine direktive Ansage gemacht und gesagt, das ist ein Präsenztermin und es gibt Anwesenheitspflicht. Wir haben das dann ein bisschen begleitet und so, ne? Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Aber es war klar, es gibt, wenn man jetzt nicht vorher schon Urlaub eingereicht hatte oder halt krank ist, dann darf man dort nicht fehlen in Präsenz. Und das hat dann bei einigen zu Unmut geführt, weil man muss das ja alles irgendwie organisieren und so weiter. Aber es war so, dass von den rund 100 waren 90% vor Ort. Und die Atmosphäre, die Stimmung, auch manche Zusammenarbeiten danach und auch das Feedback auf diese Veranstaltung war super positiv. Wird sicherlich Einzelne auch gegeben haben, die das nicht toll fanden, aber so in Summe fanden das die überwiegende Mehrheit war super happy, dass das stattgefunden hat und dass sie dabei waren. Und diese Veränderung, also zu sagen, also hinterher ist man dann sozusagen schlauer und sagt, ja stimmt, okay, es ist eigentlich echt ganz cool, wenn wir uns hier auch ab und zu mal treffen. Aber dahin zu kommen, hat in dem Fall bedeutet, dass es eine direktive Anweisung geben musste, dass es überhaupt stattfindet.
Genau. Und das ist ja dann eben auch das, wie es ja normalerweise, in Anführungsstrichen, normalerweise funktioniert, dass eben man auch als Führungskraft, als Vorgesetzte oder wie auch immer nicht darauf angewiesen ist, dass die anderen immer alles toll finden, was man entscheidet oder macht oder tut, ne? Und dass man eben ein Stück auch abgesichert ist durch die Rolle, die man nun mal hat und die das auch legitimiert, ne? Ja. So, und das wird ja in diesen selbstorganisierten Kontexten, wird das ja der Führung häufig abgesprochen oder auch weggenommen. Denn, ne, und das ist ja eine wahnsinnige Überforderung aus meiner Sicht, die Führungskraft muss es ja schaffen, nicht nur alles gut zu beobachten und dann eben auch zu entscheiden, jetzt ist ein Moment, da muss ich eine Entscheidung treffen und vielleicht auch eine unliebsame. Sie muss es jetzt ja auch noch schaffen, die Leute dabei nicht zu verlieren auf einer persönlichen Ebene, ne? Auf einer menschlichen Ebene, nicht doof gefunden zu werden. Das ist schon schwierig.
Absolut. Also ich glaube, dass Führung in ich sag mal, Führung in Selbstorganisation deutlich herausfordernder ist als in so einer klassischen Organisation, in der die Hierarchiestufen und die Entscheidungsspielräume und so viel klarer definiert sind.
Genau.
Gleichzeitig sage ich, das ist auch Teil von diesem Vortrag, den du ja leider nicht gesehen hast, während ich deinen leider nicht gesehen habe, dass ich sage, ja, meine Empfehlung wäre, schon auf Dezentralisierung zu setzen und auch ein hohes Maß an Selbstorganisation oder Selbststeuerung zu ermöglichen, aber sich trotzdem formale oder formelle Führungsrollen zu erhalten, wie auch immer man das genau organisiert und strukturiert, und wie viel es auch immer dann geben muss. Und das muss man sich in der Organisation anschauen, wie man das dann genau macht, wenn man so eine Struktur aufbaut. Aber es braucht aus meiner Sicht gerade auch in größeren Unternehmen mehr als jetzt sozusagen, den es ja meistens gibt, nämlich den Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die dann alles entscheiden dürfen. Aber es braucht mehr Struktur, je größer das Unternehmen ist, in der man auch eine hierarchische Top-Down, in Anführungsstrichen, Entscheidung treffen kann, wenn es in dem Unternehmen destruktiv wird.
Ja, also ich glaube, dass wenn es denn gelingt, und ich kriege so ein Bild von so einem Gummiband, was einfach so optimal gespannt bleiben muss, weil wenn es zu locker ist, dann flitscht es runter und wenn es zu sehr gespannt ist, dann reißt es. Aber wenn das optimal gespannt ist, man damit einfach eine Wahnsinnsleistung auch erbringen kann, ja, in so einem Modell. Und ich glaube, dafür braucht es aber eine sehr, sehr reflektierte Führung. Und das, was du beschreibst, ist ja immer dieses Fahren auf Sicht. Ja, es gibt eben nicht diesen Führungsautomatismus, so ist es jetzt und so weiter, der ja überhaupt auch möglich macht, dass ja auch Selbstverantwortung innerhalb dieser Selbstorganisation entsteht und übernommen wird, weil sonst gucken die ja immer zur Führungskraft und sagen, naja, entscheid du mal, weil ich werde ja nicht dafür bezahlt, hier die Entscheidung zu treffen, sondern du. Aber das macht es dann möglich, wenn man Führungskräfte hat wie dich, die sagen, also prinzipiell finde ich das super und ich kann da auch gut loslassen und solange es läuft, alles gut. Aber ich gucke mir das auch nicht so lange an, wenn es eben nicht läuft und dann schalte ich mich auch ein. So.
Ja. Ich glaube, also das was ja sozusagen die Idee der DB Systel war und ist, hier wurde ja die Führungsaufgaben wurden ja auf drei Rollen verteilt, ne? Auf den Agility Master, den Product Owner und das Umsetzungsteam. Auch das Umsetzungsteam hat Führungsverantwortung. Also zum Beispiel entscheidet so ein Team, entscheidet, wen sie als Teammitglied mit aufnehmen und wen nicht. Mit allen Vor- und Nachteilen, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Weil ich jetzt, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, weil ich jetzt aus meiner Historie beispielsweise, ich weiß nicht, bestimmt 150 Gespräche in unterschiedlichen Unternehmen mit Bewerberinnen und Bewerbern geführt habe und da ein gewisses Gespür habe, glaube ich, mittlerweile eine Erfahrung, wie man so ein Gespräch führt und so weiter. Und ich teilweise Teams begleitet habe, die dann Bewerbungsgespräche mit Interessenten für das Team geführt haben. Da habe ich gedacht, ihr kriegt doch mit den Fragen nie im Leben das raus, was ihr rauskriegen wollt. Und außerdem ist es irgendwie blöd, wenn da 7 Leute sitzen und einen interviewen.
Ja.
Oh. Aber so, das ist halt ein kollektives Lernen sozusagen. Und da frage ich mich immer, ist es das wert? Was ich ganz wichtig aber finde, was ich eigentlich sagen will zu dieser Verteilung von Führung auf eben diese drei Rollen. Also letztendlich führt, theoretisch zumindest in der DB Systel, führen alle. Eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der eine eher in Richtung Personalorganisationsentwicklung, der andere in Geschäftsentwicklung, die nächsten in Qualität, Umsetzung und Ähnliches. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie herausfordernd ich jetzt schon dieses Thema finde und mir vorstelle, alle im Unternehmen müssten das sich so damit auseinandersetzen, wie ich jetzt durch meine Rolle als Agility Master, dann beschäftigen sich alle nur noch mit dem Thema, wann führe ich, wann folge ich und wie funktioniert das überhaupt und keine Ahnung und die wertschöpfenden Tätigkeiten, um die es eigentlich geht, die finden dann nicht mehr statt.
Ja, es bindet halt total viel Aufmerksamkeit dann da, ne? Ja.
Unterstellt auch, dass es jeder kann und will. Und das ist schlichtweg nicht so. Also das kann man doch auch, also das sage ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer, ich kann doch von einem Junior-Softwareentwickler, der gerade gelernt hat, weiß ich nicht, Zeilen Code zu schreiben für ein bestimmtes Thema, nicht erwarten, dass er in einer Runde mit einem 50-jährigen Projektmanager vom Kunden in Führung geht. Also das ignoriert eben die komplett diese ganzen sozialen Dynamiken und psychologischen Faktoren, die man halt einfach hat in Teamzusammenarbeit.
Ja. Naja, man hält halt so wahnsinnig viel offen, ja. Also ist denn, erwischst du dich manchmal dabei, hast du manchmal die Sehnsucht, in so einem Kontext zu arbeiten, wo irgendwie ganz viel einfach klar ist oder wo das formalisiert ist oder wo das nicht so sehr auf die Situation geht oder auf die einzelne Person geht, die das dann so oder so entscheidet, sondern wo es eben wirklich mehr formale Strukturen gibt?
Ich selber nicht. Ich habe ja gesagt, ne, antiautoritäre Erziehung, Freigeist und keine Ahnung, ne, so.
Fühlt sich da wohl, ja.
Ich fühle mich da an sich wohl. Das, was ich mir, was ich persönlich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, für die Katz zu arbeiten. Ne, also wenn ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas, ich halte das für wertvoll, sinnvoll und dann stelle ich eben irgendwann fest, dass das Quatsch war. Das heißt, und das entsteht häufig dann, wenn es zu wenig Orientierung gibt. Ne? Also so der Klassiker, bereitet doch mal eine Präsentation vor und dann bereitet man eine Präsentation vor und dann kommt aber, die habe ich mir ganz anders vorgestellt.
Ja, genau.
Das, glaube ich, ist das, was ich mir manchmal mehr wünschen würde, wenn sozusagen die organisierenden Cluster drumherum oder die Geschäftsführung oder auch die Bahn an manchen Stellen einfach deutlich klarer kommuniziert, was der Rahmen ist. Und dann eben, ja, und das dann auch eben, ich sag mal, durchsetzt, beziehungsweise darauf beharrt, dass das dann auch so ist.
Ja, oder ihr euch das halt stärker abholt, ne? Also,
ja, klar.
Wieder so die Frage von Auftragsklärungen, bevor man sich hinsetzt. Und
ich habe, das ist witzig, weil ich habe diesen Lernprozess, den ich jetzt, was ich eben so ein bisschen geschildert habe mit dem Team, ne, so das Thema Autonomie und Kopplung und so, den gleichen Prozess haben mein Kollege und ich mit der Einheit durch, dass wir Dinge in einem eigenen Selbstverständnis von, wir können jetzt alles selber entscheiden, gemacht haben. Und ich dann damals von meinem Chef gesagt bekommen habe, hier ein wichtiger Teil eures Jobs ist Stakeholder Management und ich als dein Chef bin übrigens auch ein Stakeholder und ich hätte gern mehr Informationen.
Genau.
Das war schon sehr, das war vielleicht auch so ein Moment, an dem ich viel gelernt habe, dass ich gedacht habe, ja, stimmt. Also ich bin ja selber als AM einer Einheit, bin ja auch wieder nur eine von vielen Einheiten in einem Cluster. Das heißt, ich habe die gleiche Situation wie meine Teams, nur auf einer anderen Ebene und musste das auch erst lernen.
Ja. Ja, lieber Daniel, die Zeit ist schon fortgeschritten. Vielen lieben Dank für diese vielen Einblicke. Ich freue mich auch, wenn wir uns demnächst wieder begegnen. Ich glaube, wir sind zumindest beide auf der Manage Agile auch wieder als Speaker. Vielleicht gibt es noch andere Anknüpfungspunkte. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.